schlimmen letzten Folge mit dem Audio. Die Uso-Sessions nenne ich sie auch. Ja. Genau, da haben wir jetzt mal rein. Jetzt wird hier wieder Tanz und Musik. Bumm.
Labern Sie mich nicht mit Goethe an, sondern folgen Sie mir ins Klassenzimmer.
Geschichte ungenügend. Eine Produktion von sofakusch.de. Ein heiterer Geschichtspodcast. Mit Abel Xavier Unsinn und Janni Imhof.
Hallo und herzlich willkommen zu Geschichte ungenügend, dem heiteren Podcast zu Geschichte und Popkultur mit meinem Freund, Mithistoriker und generell guten Menschen, Abel Xavier Unsinn.
Vielen herzlichen Dank und schönen guten Tag allerseits.
Wie ist es dir?
Warm.
Warm?
Es ist warm. Ich habe mir gerade noch mein Abendessen genehmigt und jetzt warte ich auf verdauungsfördernde Geschichten.
Okay. Erfurter Latrinensturz ist immer noch unser Hauptsuchbegriff, unter dem wir gefunden werden. Also die Leute sind da richtig, richtig heiß drauf. Aber heute wird es schon wieder militärisch. Ach Mensch, naja. Egal. Mein Name ist Janni Imhof und was wir hier jede Woche aufs Neue machen, ist, dass ich mal eine längere, mal eine kürzere Episode aus der Weltgeschichte für Abel und für euch vorbereite und er jede Woche nicht weiß, was ihn erwartet, so auch heute. Und meistens versuche ich Abel erst nochmal mit einem anderen, aber doch verwandten Thema auf die falsche Fährte zu locken, irgendwelche Popkultur-Anspielungen. Und zum Ende sprechen wir generell nochmal darüber, wie sich dieses historische Thema in der Popkultur niedergeschlagen hat und was weiß ich, Lieder, Filme und so weiter. Das findet ihr dann in unseren Playlists auf Spotify und YouTube. Und die haben wir in den Shownotes verlinkt, findet man aber auch unter Geschichte ungenügend. Und in den Shownotes sind auch unsere ganzen rumpeligen Social Medias. Willst du ja auch nochmal kurz vortragen, wenn ihr in Kontakt treten wollt?
Ja, wir haben Social Media, das heißt, wir haben Kontakt. Wenn ihr uns was schreibt, könnt ihr das tun. Und zwar könnt ihr uns eine Mail schreiben an geschichteungenuegend@gmail.com. Da fällt mir gerade ein, vielleicht schreiben uns viele Leute einfach nicht, weil sie nach dem 15. Buchstaben einfach keine Lust mehr haben, weiter zu tippen. Also geschichteungenuegend@gmail.com. Wenn ihr uns per Twitter und nicht so lange Adressen schreiben wollt, könnt ihr uns beim Twitter finden unter ungenügend.
So. Da poste ich manchmal auch lustige Sachen.
Das stimmt.
Aber oft lese ich nur diesen Stream durch und ärgere mich.
Genau. Und
aber ihr wisst, was Twitter ist.
Wir haben hier eben heute, glaube ich, wenn ich das richtig verstehe, eine unserer Kurzfolgen. Das heißt, die nennen wir die Fußnoten als gute Historiker, wo Themen oder kleine Punkte von letzten Folgen, die abgelaufen sind und wo es vielleicht Nachträge gab, nochmal mit aufgearbeitet werden, als echte Fußnote, und wo mir Janni eine neue, kürzere Geschichte präsentiert. Und wo ich Janni auch immer frage, was er denn heute für ein Erfrischungsgetränk trinkt.
Ah, das hätte man auch auf Twitter sehen können. Ich hatte ein Bild gepostet, wo nämlich der Schauspieler Bruce Willis in Griechenland Plakatwerbung macht für einen Erfrischungsdrink mit Koffein namens Hell. Da ist aber hier 19 Uhr Ortszeit ist, lasse ich das mal lieber. Stattdessen trinke ich ein Premium-Pilzbier. Ist auch ganz lecker. Ich habe noch eine Sache, die haben wir aus der vorherigen Folge rausnehmen müssen. Du hattest nochmal Feedback bekommen zu Oberst Rall. Das müsstest du, glaube ich, nochmal vortragen.
Oh Gott, zu Oberst Rall hatte ich irgendwie Feedback bekommen und mir entfällt gerade, was da denn nochmal die Pointe war.
Rall wohl auch ein Ausdruck im hessischen Dialekt sei für betrunken sein. Und nun war Oberst Rall sozusagen Oberst Rall am Weihnachtsabend in Trenton. Und da, diesen kleinen Lacher, der wurde dir nochmal nachgetragen.
Richtig, und wenn ihr das nochmal genauer hören wollt, waren wir, glaube ich, vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen haben wir eine Folge über diesen hessischen Oberst, der auf Seiten der Briten den amerikanischen Unabhängigkeitskrieg beenden wollte. Aber weil er besoffen am Weihnachtsabend in seinem Zelt saß, konnte George Washington ihn überraschen und seine Meute aufmischen.
Ja. Und ansonsten haben sich keine Warhammer 40k oder sonstigen Kriegsspielende zu unserer letzten Folge gemeldet, die uns ihre Space Marines auf den Hals hetzen wollen. Aber hier noch ein Update. Die Zwerge, früher auch bekannt als Squads bei Warhammer, sind wieder zurück bei Warhammer 40k. Das nur Ja, für Fans.
Die waren auf einen anderen Planeten ausgewandert und sind wieder zurück.
Du, weiß ich nicht. Ich verlinke mal wieder so ein 4-Stunden-Lore-Video, wo das einer lang und breit aufdröselt.
Alles klar.
Gut, und heute machen wir es mal umgekehrt. Wir fangen mal mit der Popkultur an.
Aha.
Und arbeiten uns zurück. Und ich fange mal mit einem Zitat an und vielleicht kannst du damit was anfangen. Und der Herr sprach und sagte, zuerst ziehe die heilige Zündnadel aus dem Gehäuse. So, dann sollst du zählen bis 3, nicht mehr und nicht weniger. 3 allein soll die Nummer sein, die du zählst. Und die Nummer, die du zählst, soll 3 und nur 3 sein. Und so weiter und so fort. Oh Gott, ja. Jetzt seht ihr gerade nicht ein ganz gequältes Gesicht. Oh.
Ja, das kenne ich. Mhm. Und also meine erste Assoziation wird so völlig falsch sein, dass ich das gar nicht mich traue zu sagen.
Hau rein, wir können es ja schneiden.
Nee, ich habe keine Ahnung.
Oh, komm.
Irgendwie habe ich irgendeinen dieser Otto-Filme im Kopf, aber ich glaube, das ist nicht richtig.
Not quite. Aber auch prägender Humor aus vielleicht unserer etwas jugendlicheren Zeit. Die heilige Handgranate von Antiochia.
Ach so. Ah, ja. Die kommt von Monty Python.
Ja. Und zwar aus dem Spielfilm Monty Python and the Holy Grail, zu Deutsch, Die Ritter der Kokosnuss.
Ja.
Und der Film ist aus dem Jahr 1975 und bildet den Übergang vom ersten Kinowerk der Pythons, Die wunderbare Welt der Schwerkraft, zu Englisch And Now for Something Completely Different, und dem darauffolgenden Leben des Brian. Und das erste Kinowerk, hier Completely Different, das sind einfach Sketche nochmal auf, nochmal in einem anderen Rhythmus aneinander gebappt. Die Ritter der Kokosnuss, ich benutze jetzt den deutschen Titel, unter dem habe ich den das erste Mal gesehen damals und da bleiben wir bei.
Ja.
Die sind, ja, es ist eher so episodisch. Es gibt ja immer wieder die Geschichten zu den einzelnen Rittern der Tafelrunde und es ist generell eine, wer das nicht gesehen hat, bitte sofort losgehen und das gucken. Ja. Auf Deutsch, auf Englisch geht beides, ja. Ich weiß wirklich bei solchen Sachen nicht, ist das Bildungskanon, hat es jeder gesehen, ist es jedem geläufig?
Das ist natürlich eine Generationenfrage. Also in unserer Generation der Ü40er ist das sicherlich, hat das glaube ich jeder gesehen, weil das einfach, zumindest bei mir in den frühen 90ern, war das einfach Standardhumor und tausendmal zitiert. Es gibt ja auch auf vielen Stream-Plattformen, also zumindest bei Netflix gibt es, glaube ich, die ganzen Pythons zu sehen.
Ach.
Zumindest war das mal so. Vielleicht ist das inzwischen mit diesen ganzen neuen Streaming-Portalen auch wieder anders. Also man kommt da relativ gut ran. Es wurde halt in den 90er Jahren auch hoch und runter immer wiederholt.
Ja,
ob das jetzt irgendwie weniger geworden ist, wahrscheinlich schon. Ja, wenn ihr es nicht gesehen habt, ist es wirklich einfach die Definition von lustig.
Ja, und in diesem Film gibt es eine Szene, wo mit der heiligen, Spoiler, wer es noch nicht gesehen hat, jetzt kurz drüber, ne Quatsch,
egal.
Es gibt die heilige Handgranate von Antiochia, mit der die Ritter der Tafelrunde das Killerkaninchen wegsprengen. So, ganz grob.
Ja.
Und hast du irgendwie sonst noch eine Assoziation zu den Rittern der Kokosnuss? Was erinnerst du da besonders?
Also mir am einprägsamsten hängen geblieben ist der... Ja, ich habe die Story überhaupt nicht mehr drauf, immer nur diese episodenhaften Witze. Story ist ja auch nicht so wichtig.
Nee, da
aber auf jeden Fall gibt es da irgendeinen schwarzen Ritter, der irgendwie was bewachen soll und sie kommen vorbei und der schwarze Ritter ist halt so der unbesiegbare Ritter, aber der Held hackt ihm halt irgendwie Arm um Arm und Bein um Bein ab und dann sagt er halt am Ende, okay, einigen wir uns davon unentschieden, als er dann nur noch so als Torso rumliegt.
Ja.
Und das klingt jetzt blutig, also ist zwar sehr blutig, aber es ist gar nicht so eklig, weil es halt so übertrieben lustig ist. Das ist also nicht sowas wie bei Tarantino oder so, sondern das ist einfach nur überzeichneter Ulk.
Wir machen mal einen Pin rein in die heilige Handgranate und beschäftigen uns mit unseren Freundinnen und Freunden aus dem Bereich der Archäologie.
Mhm.
Das haben wir lange nicht gemacht. Zuletzt, glaube ich, als wir über Mumien und die Tortenmumie gesprochen haben aus Lübeck. Auch schon wieder 20 Folgen her. Und genauer gesagt beschäftigen wir uns mit brandheißer Forschung aus dem April 2022.
Oh.
Hat für einige Schlagzeilen gesorgt. Vielleicht haben es einige gelesen. Und zwar ist ein wissenschaftlicher Artikel veröffentlicht worden von einem Team von ForscherInnen der Universität Brisbane mit dem Titel, ich lese ihn auf Englisch vor, Zitat, Composition of Trace Residues from the Contents of 11th, 12th Century Spherococonical Vessels from Jerusalem. Also ein absoluter Reißer.
Oh Gott.
Ja, ich habe jetzt schon Bock.
Ja, auf jeden Fall.
Wir verlinken den auch. Der ist interessant.
Also es geht um, ich habe nicht alles verstanden, es geht um irgendwelche kleinen Gefäße aus dem 11., 12. Jahrhundert in Jerusalem und wie die durch die Weltgeschichte geschubst werden? Nee, oder das hat den Anfang habe ich nicht verstanden.
Trace Residues, das sind so Reste von den Sachen, die da drin waren.
Ach so, fachmännisch übersetzt.
Ja. Und die haben mit den allerneuesten Mitteln, das ist, ich kannte viele Sachen auch nicht, das ist so eine Molekularanalyse und hier noch ein Spektrograph und hier das Spirogramm und weiß ich nicht was alles gemacht. Jedenfalls haben die diese alten Funde einfach nochmal mit neuen Mitteln sich angeschaut. Das wird ja häufiger mal gemacht. Wir haben ja irgendwie dann teilweise einfach die technischen Voraussetzungen, Dinge zu analysieren, werden immer besser und dementsprechend kann man die alten Sachen auch immer nochmal rausholen und nochmal vorlegen. Und diese Spheroconical Vessels lässt sich unheimlich schlecht, ein bisschen wie eine umgedrehte Orangina-Flasche, aber das trifft es auch nicht genau. Es gibt auch andere Limonaden.
Aber nicht in so schönen Fläschchen.
Das stimmt. Afrikola-Flasche ist noch schön. Ich packe einen Link rein zu dem Bild. Und diese ForscherInnen haben sich eben vier dieser Funde aus, also man datiert sie auf das 11. bis 12. Jahrhundert und das war so die Zeit des christlichen Königreichs in Jerusalem teilweise. Bist du so Kreuzzugmann? Bist du da ein bisschen drin?
Also um hier mal wieder eine ganz tolle popkulturellen Abweis zu machen, eine meiner ersten musikalischen Erziehungen durch große Geschwister war Christa Burke. Und Christa Burke hat nicht nur Schnulzen gemacht, ich erwähnte es vielleicht sogar schon mal in diesem Podcast, das weiß ich nicht, sondern seine allererste Platte, oder die zweite Platte ist, glaube ich, The Crusader heißt die tatsächlich, wo ein irgendwie 10-minütiges Mammutwerk über die Kreuzzüge drin ist, die sehr, sehr, wie ich jetzt feststellen musste, als ich das letztens mal wieder gehört habe, musikalisch weiterhin echt wirklich empfehlenswert ist, textlich aber unglaublich anti-islamisch und rassistisch, also wirklich, also die sind alle irgendwelche saufenden, hurenden Drecksäcke und die edlen Christen kommen angeritten und befreien halt Jerusalem. Aber das hat mich zumindest in diese als Kind schon in diese Geschichte reingebracht, dass da Jerusalem als heilige Stätte von immerhin drei Religionen ja immer sehr umkämpft war und die Muslime und die Christen nach und nach immer wieder diese Stadt erobert haben. Sicherlich nicht nur aus religiösen Gründen, aber dann eben schon sehr religiösen Gründen. Genau. Und vor allem in Europa war das so, dass das immer ein Grund war, brandschatzend auf dem Weg dahin irgendwie alles platt zu machen, was man so kriegen konnte für die ganzen Ritter, die da mitgezogen sind teilweise und dann auch noch hinterher eine Absolution zu erhalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige gewesen. Da konnten sie also Sünden begangen haben, was sie wollten und dann waren sie da aber dann noch wieder sauber in der Seele, wenn sie da.
Dann hieß es Schwamm drüber. Ja, klasse, vielen Dank und ich freue mich total, dass du mal eine völlig weirde Popkultur-Nummer für mich hast. Ich weiß,
was kennst du das nicht?
Nein, weiß aber, was ich mir nach der Folge geben werde und was ihr euch auch geben werdet, das in unserer Spotify-Playlist nämlich drin ist. Bumm, geil.
Definitiv.
Vielen Dank. So, also diese Gefäße, die gab es nicht nur zu dieser Zeit. Die Zeit ist so 9. bis 15. Jahrhundert. Und das sind halt so zapfenförmige, dickwandige Steingutgefäße und die sehen mitunter sehr unterschiedlich aus, so Durchmesser maximal so 20 Zentimeter. Und die waren ganz unterschiedlich designt, mal sehr schmuckvoll, mal weniger schmuckvoll. Hatte natürlich auch viel sozusagen mit dem Kreis der Menschen und den finanziellen Möglichkeiten derer, die diese Gefäße verwendet haben, zu tun. Und der Verwendungszweck ist nicht vollständig geklärt, beziehungsweise es gibt mehrfache vermutete Verwendungszwecke, die so nach und nach beforscht werden. Und eine dieser Vermutungen ist zum Beispiel die Aufbewahrung von Bierchen. Also sozusagen die mittelalterliche Molle. Bierchen.
Ah, Bierchen.
Bierchen, Prost.
Ja.
Und? So, aber jetzt zur konkreten Forschung der KollegInnen aus Brisbane. Die haben sich vier Gefäße angeguckt und kein Bier gefunden, sondern in den ersten drei Gefäßen, die waren schon ein bisschen verziert und im ersten Gefäß Rückstände von Ölen. Es wurde da nicht jetzt gesagt, ob das Speiseöle oder was zum Einreiben oder was sonstiger Schmierstoff war. Das zweite Gefäß, da war man sich nicht ganz sicher, entweder ging es so um Raumbeduftung, weil es waren halt teilweise Sachen dabei, die so ätherisch waren, oder ob das einen medizinischen Zweck hat, wusste man auch nicht genau, die dritte so ähnlich. Und die vierte, das ist sozusagen der Knaller, literally, bei diesen vier, bei dem vierten untersuchten Gefäß, das unterscheidet sich auch optisch von den anderen. Das war sehr dickwandig und in keinster Weise verziert oder so. Und
jetzt bin ich ja sehr gespannt.
Und verschlossen war es mit Koniferenharz. Also ja. Jetzt nicht mehr, aber es wurde halt am Rand, die wurden halt molekulare Reste von Koniferenharz gefunden.
Das heißt, sollte irgendwas sein, was auf jeden Fall, wahrscheinlich ist das eine Sache, sehr gut abschließt und deswegen das Ganze länger haltbar macht. Ja, aber es muss ja also irgendwas drin gewesen sein, was verkommen kann, wenn man es nicht ordentlich von der Luft abschließt.
Sagen wir mal so, es sollte nicht sofort aufgehen. Und dann wird's in diesem Artikel sehr wild. Ich fasse es wirklich auch mal für den Laien zusammen, der ich bin. Es wurde eine Mischung gefunden aus, da waren unter anderem Schwefel dabei, Quecksilber, Kaliumnitrat, Aluminium und noch vieles mehr. Also Potenzmittel.
Ach so.
Nein, Quatsch.
Klar.
Ja, aber wie gesagt, es ist ja nichts, was kein Potenzmittel ist. Das haben wir ja auch schon mal gelernt in der Weltgeschichte.
Ja.
Und diese Mischung erinnert ganz entfernt an etwas, was man als sogenanntes griechisches Feuer bezeichnet. Und
aha.
Das ist alles nichts Neues. Das gibt es seit der Antike. So
Zeug, hoch, das auf dem Wasser brennt?
Ja. Brennen, sehr stark brennbare, nicht mit Wasser zu löschende Flüssigkeiten. Das war das griechische Feuer und es wurden auch in der Antike eben schon Brandwaffen und Brandsätze benutzt, jetzt nicht im großen Stile und auch nicht industriell hergestellt, aber da wurde auch schon aus allen Rohren gefeuert. Und ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin.
So ein echter Molotow-Cocktail fürs Mittelalter.
Tendenziell ja.
Also noch besser halt auf
griechisches Feuer ja. Tatsächlich eher einfach Brandsätze.
Ja.
Und ja, aber war es nicht. Also,
ach so.
Haben sie gegenübergesetzt, war es nicht. Meine nächste Überlegung, aber es geht schon in die Richtung von den Chemikalien her. Schwarzpulver. Schwarzpulver war es aber auch nicht. Das schaffte es ja erst rund 100 Jahre später aus China raus. Hatten wir kurz in unserer Folge über den Raketenpionier Hermann Oberth drüber gesprochen. Und tatsächlich ist es aber irgendwas in dieser Richtung. Und die ForscherInnen aus Brisbane konnten es uns nicht genau sagen, was es ist. Es wird davon ausgegangen, dass es sich da um irgendeinen Sprengsatz gehandelt haben könnte. Und so viel zur Archäologie. Was sagen uns die historischen Quellen? Da wurde darauf hingewiesen, dass zum Beispiel bei der Belagerung Jerusalems durch die Truppen von Saladin Sprengkörper auch verwendet wurden, die helle Blitze und laute Geräusche erzeugt haben. Und ich habe den Artikel mal verlinkt. Letzten Endes, meine Interpretation des Ganzen ist, dass die, das kenne ich natürlich als guter Videospieler, dass die da das Flashbang erfunden haben. Also Flashbang nennt man eben diese Granaten, die genau das machen, blenden und Lärm machen. Und so lässt sich hervorragend einsetzen gegen Zivilbevölkerung, die dann einen ordentlichen Schrecken kriegen und gegen Pferde, die dann wegrennen. Aber du kannst dir das jetzt nicht so vorstellen wie, also generell haben wir ja, glaube ich, durch Popkultur auch ein sehr übertriebenes Bild davon, was eine Granate so macht. Tatsächlich macht eine Granate, also eine Fragmentationsgranate, die Splitter auseinander, hat ein bisschen Druckwelle, aber in erster Linie halt hochbeschleunigte Splitter, die durch Leute durchfliegen. Und wollen gar nicht ins Detail gehen. Auf jeden Fall hat es bumm gemacht und es war hell und das ist sozusagen, weil es eben auch so schmucklose Dinger mit dicken Wänden sind, wurde davon ausgegangen, ja, die wurden irgendwie mit einem Katapult über die Mauer geschossen und dann hat es bumm gemacht.
Was ja auch zur natürlich sicherlich im Mittelalter zur großen Panik geführt hat, weil normale Bevölkerung ja wahrscheinlich gar nicht wusste, was das sein kann und dann sonst welche Zaubereien oder sowas denkt.
Ja, möglicherweise. Der Artikel endet auch, fand ich auch ganz sympathisch, further research necessary. So, das war jetzt und wir haben uns das angeguckt und es ist auch wirklich unheimlich detailliert und da gibt es auch haufenweise PowerPoints dazu und wer sich wirklich so in diesem ganzen chemischen Bereich da umtut, der kann da, glaube ich, noch richtig was mitnehmen. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und dementsprechend war die heilige Handgranate ein gar nicht mal so anachronistischer Anachronismus.
Richtig.
Ich denke, das war damals auch bekannt und es war jetzt auch nicht die ersten, die diese Sprengsatztheorie haben. Die haben halt eben einfach nur nochmal alle Moleküle da rausgepuzzelt und festgestellt, nee, es war kein Schwarzpulver und es war aber auch kein Molotow-Cocktail. So.
Ja, aber man muss ja auch irgendwann mal anfangen, sowas zu finden. Das kann man nicht nur in der Theorie immer haben, sondern da muss man sie auch mal vor sich haben.
Ja.
Zumal ja Antiochia, das müsste ich doch eigentlich auch wissen, ist das noch, ist das heutige Türkei? Wo ist denn das?
Heute Antakya in der Türkei.
Ah, guck mal, war ich ja nicht so falsch.
Nö.
Toll, gut.
Also
die heilige Handgranate von Antiochia, das passt dann ja zumindest von der Zeit und hat dann da offensichtlich seine Vorbilder gehabt.
Ja, tatsächlich ja. Also wobei natürlich diese ganze Kreuzzugzeit, die Artussage, die verorten sie ja in dem Film irgendwie, glaube ich, 932. Und das passt ja alles nicht. Das ist ja auch, da wird ja auch der Vorsicht, ja, da wird auch der berühmte Historiker ermordet in dem Film, der ja auch gecredited ist als ein berühmter Historiker. Und ja, die heilige Handgranate hatte ein bisschen mehr Glück. Kennst du irgendwelche popkulturellen Anspielungen auf die heilige Handgranate?
Puh. Ich kenne das als stehenden Begriff einfach, der immer mal gerne so im Bekanntenkreis verwendet wird.
Ja.
Aber wieder Aufnahme in irgendwelchen Filmen oder Musikstücken ist mir jetzt nicht bekannt aus dem Kopf. Okay.
Ich habe 3 Cases gefunden. Wenn ihr noch mehr habt, lasst es uns wissen. Ich habe es neulich mit meinem Sohn gezockt, weil es wieder aufgelegt wurde, nämlich Worms vom britischen Entwicklerstudio Team 17. Kennst du das? Das ist so ein 2D-Spiel, wo so Würmer über eine Insel sich mit Waffen und sonstigen Kreativgedöns beschießen?
Das war eine Zeit, wo ich keine Videospiele gespielt habe, aber das gibt es auf jeden Fall, wusste ich.
Okay. Dann gibt es das gleiche auch noch als Holy Hand Grenade in Terraria. Das weiß ich nicht so richtig, was das ist. Ich glaube, es ist so ein erfolgreiches Indie-Spiel, so eine Art 2D-Minecraft. Die 2, 3, 4, 5 jüngeren HörerInnen können uns da gerne das auch richtig stellen. Und dann kommt sie noch ganz kurz vor, so als Throwaway-Anspielung in der Verfilmung dieses etwas läppischen Popkultur-Fanservice-Buchs Ready Player One. So, das mal, ist dir das mal untergekommen?
Mir ist das untergekommen als ein Buch, was angeblich ganz gut sein soll. Und dann ist mir dieser Film untergekommen und den habe ich geschaut und fand den unterhaltsam, sagen
wir mal
so. Ja, hat mich jetzt nicht dazu angeregt, das Buch lesen zu müssen, aber
Ja, ich fand's so im Rückblick ein bisschen sehr viel so Popkulturquatsch da, also sag ich, ne? Also
aber ist ja immer die Frage, wie man es präsentiert.
Fanservice für eine gewisse Altersgruppe, zu der ich gehöre.
Ja, verstehe.
Ja, ist auf jeden Fall sehr viel Popkulturgehubere. Und wenn ihr noch von anderen Handgranaten wisst, dann sagt uns gerne Bescheid. Und also wäre ziemlich ungehörig, wenn ich nicht sagen würde, wo ich das Thema her habe, nämlich von einem Podcast, den ich immer schon mal, glaube ich, erwähnt habe, Stuff You Missed in History Class aus den USA. Und die haben jedes Quartal, glaube ich, eine Folge, die heißt Unearthed. Und da gibt es immer den heißesten Shit aus der Welt der Archäologie und ich liebe das. Also nehmt euch die anderen Folgen, ja, hit and miss, ja. Aber wirklich, diese Archäologie-Folgen, absolut fantastisch. Es gibt Rubriken, Schiffswracks, Edibles and Potables. Da war auch die Lübecker Torte, hatten sie da auch irgendwann mal. Und das ist schon ganz schön. Also, weil es wird erstens immer was Neues gefunden. Und dann werden alte Sachen eben mit neuer Technologie auch nochmal neu interpretiert. Und das ist alles hochspannend. Und dann wird eben auch, was sie auch machen, weil das eher ein historischer Podcast ist, dann legen sie halt mal so die existierenden historischen Quellen daneben an.
Ja. Ich finde das auch super spannend. Also, weil gerade was man diese sich ein bisschen eine Welt zu erarbeiten darüber, dass man immer mehr Puzzlestücke zusammenkriegt und dann so eine, ja, wie war es denn da halt und was lief denn da so ab und so, das und dann irgendwelche Rätsel zu lösen, was gewesen ist, total spannend. Das ist halt auch viel spannender als irgendwelche komischen Crime-Geschichten, finde ich, wo es immer nur um eklige Sachen geht. Also und? In der Geschichte ging es auch häufig um eklige Sachen, aber.
Ja, habe ich gehört. Da gibt es so einen Podcast, da sind so 2 Typen, egal. Mhm. Ja, nee, genau, also Werbung für die Konkurrenz ist, glaube ich, ein schöner Abschluss für unsere heutige Kurzfolge. Ja, also dann würde ich sagen, nächste Woche wieder in voller Länge und bis dahin, bleibt uns gewogen und macht's gut und dir vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt höre ich Christa Berg.
Oh ja, das können wir jetzt noch anmachen.
Ich guck gleich. Nicht in die Folge schneiden, dann gibt's Ärger. Also mit allen. So, tschüss.
Tschüss.